Die Sprache der Gleichnisse. Lesung von Saskia Keuner auf der Grundlage der Texte von William Wooster. Bibelzitate Monika Steffens. Alle Quellenangaben finden sich in der schriftlichen Ausarbeitung auf unserer Homepage. Teil 1. Heute beschäftigen wir uns mit dem Wesen der Entsprechungen und den Begriffen hoch und niedrig. Wir werden dann sehen, inwieweit Alltagsbegriffe uns helfen, den inneren Sinn der Heiligen Schrift aufzuschlüsseln. Das Wesen der Entsprechungen. Die Wissenschaft der Entsprechungen stellt den Schlüssel zum geistigen Inhalt der Bibel dar. Mit ihrer Hilfe lassen sich die Gleichnisse, geschichtlichen Erzählungen und seltsamen Weissagungen des göttlichen Wortes enträtseln, sodass wir die himmlischen und göttlichen Wahrheiten erkennen, die in ihnen enthalten sind. Es ist daher von äußerster Wichtigkeit, dass wir eine zusammenhängende Kenntnis und ein wirkliches Verständnis für diese Wissenschaft und ihre praktische Anwendung gewinnen, damit wir auf diese Weise überall in der Bibel die Lehren himmlischer Weisheit wahrnehmen können. Zum Glück ist die Wahrnehmung jener Beziehung zwischen den inneren und äußeren Dingen in der Menschheit noch nicht völlig verloren gegangen, wenngleich sie trübe und unzureichend ist im Vergleich mit der Wahrnehmung früherer Zeiten bzw. des Himmels. Diese im Geist der Menschen noch in Resten vorhandene Wahrnehmung soll die lebendige Grundlage unseres Studiums der Entsprechungen abgeben. In uns muss diese gleichsam instinktive Wahrnehmung geweckt werden. Gelingt dies, so werden wir fähig werden, sowohl die Botschaft der Natur als auch die Botschaft der Bibel in ihrer geistigen Bedeutung zu erfassen. Will man die Art der Wahrnehmung, auf der wir aufzubauen haben, durch ein Beispiel beleuchten, so spricht man am besten von dem wechselnden Ausdruck, den Gesicht und Hände des Menschen zeigen. Denn diese an sich natürlichen Erscheinungen sind Entsprechungen geistiger Erscheinungen, nämlich der Gefühle und Gedanken der betreffenden Menschen. Schon das kleine Kind erkennt mit einem Blick die Freundlichkeit, die ihren Ausdruck in einem Lächeln findet, beziehungsweise das Leid, welches die Tränen hervorgerufen hat. Oder die Töne der menschlichen Stimme. Bedarf es eines Dolmetschers, um uns klarzumachen, dass der eine Schrei ein Gefühl des Schmerzes und der andere ein Gefühl der Freude ausdrückt? Dass ein in sanftem, beruhigendem Ton gesprochenes Wort von Güte, ein schroffes hingegen von Zorn zeugt? Und jedes Kind versteht auch ganz unmittelbar, dass die eine Handbewegung eine Einladung zum Kommen, die andere eine Aufforderung zum Gehen darstellt. Mit einem Wort, jeder nimmt die Entsprechung der verschiedenen Gesichtsausdrücke, Gesten und Tonfärbungen der Stimme mit den Gefühlen und Gedanken des Geistes wahr. Der besondere Vorteil dieses ersten Beispiels für die Entsprechung liegt darin, dass hier sowohl das Geistige als auch das Natürliche in uns selbst zu finden ist und folglich ihre wechselseitige Beziehung mit aller Deutlichkeit wahrgenommen werden kann. Ja, dass darüber hinaus eine weitere Tatsache klar zutage tritt, die für die ganze Lehre von den Entsprechungen entscheidend ist und daher von Anfang an klar sein sollte, nämlich, dass das Geistige die Ursache des Natürlichen ist und nicht umgekehrt. Das Gefühl des Leides bringt die Traurigkeit der Stimme und die Tränen im Auge hervor. Die Erregung der Freude führt zur fröhlichen Stimme und zum Lachen. Selbst wenn man das nicht lang und breit erklärt, so lernen wir aus diesen und ähnlichen Beispielen von Anfang an die Entsprechungen als eine Sache der Beziehung von Ursache und Wirkung zu betrachten. Die Ursache ist das Geistige, die Wirkung das Natürliche. Nach dieser Einleitung kann man dann zur Behandlung der Dinge übergehen, die sich außerhalb von uns Menschen befinden. Denn der Einfluss des menschlichen Geistes erstreckt sich auf alles in seiner Umgebung. Trachtet er doch danach, alle Dinge und Verhältnisse so weit als möglich in Übereinstimmung mit sich selbst zu bringen. Jeder kann beispielsweise etwas vom Charakter seines Mitmenschen erkennen, wenn er dessen Wohnung sowie die darin herrschende Ordnung und Einrichtung aufmerksam betrachtet. Leicht ist hier die Entsprechung zu sehen. Zwar nicht so vollkommen, wie sie zwischen den Engeln und ihrer himmlischen Umgebung besteht, denn dort sind alle äußeren Gegenstände ein genauer Ausdruck der Gefühls- und Gedankenwelt der betreffenden Engel, aber doch genügend, um uns jene vollkommenere Entsprechung vor Augen führen zu können. Die allgemeine Wahrnehmung jener Beziehung zwischen natürlichen und geistigen Dingen erschöpft sich jedoch keineswegs in dem, was unmittelbar den Stempel der menschlichen Einwirkung trägt. Wir stellen uns etwa einen milden Frühlingstag vor, da alles in Schönheit erblüht und die sanften Lüfte, der Sonnenschein, die herrlichen Farben und die fröhlichen Laute eine Seite innigster Sympathie in uns zum Schwingen bringen. Sie erwecken ein wonniges, friedvolles Entzücken. Die Beziehung zwischen der Frühlingsschönheit und dem menschlichen Glücksempfinden liegt geradezu auf der Hand. Wir bringen dies dadurch zum Ausdruck, indem wir einen solchen Tag selbst glücklich nennen, dass wir die Farben und das Vogelzwitschern als heiter und fröhlich bezeichnen. Ein Sturm charakterisieren wir als wild oder grausam. Mit einem Wort, wir empfinden die Beziehung zwischen derartigen Naturerscheinungen, auf deren Entstehen wir keinerlei unmittelbaren Einfluss hatten, und den Gefühlen und Gedanken unseres Inneren. Für unser Wohlbefinden und unser Glück in dieser Welt ist die Tatsache sehr angenehm, dass die meisten irdischen Dinge und Erscheinungen unseren körperlichen Bedürfnissen angepasst sind und dass sie darüber hinaus die Eigenschaft haben, empfängliche Seiten in unserem Herzen und in unserem Geiste zu berühren. Diese sozusagen menschliche Beschaffenheit der Natur ist kein Zufall, sondern vielmehr Absicht. Sie ist nicht mehr und nicht weniger als das Siegel der Hand des Schöpfers, abgewandelt in mehr oder weniger vollkommene Formen, ja sogar verkehrt in böse Formen durch die himmlischen bzw. höllischen Kanäle, durch welche die geistigen Kräfte diese materielle Welt erreichen. Jede Naturerscheinung ist eine Wirkung, die uns auffordert, sie auf ihren Ursprung in der Welt des menschlichen Geistes, ursprünglich aber im Herrn selbst, zu untersuchen. Das allgemein verbreitete Gefühl für die besagte Beziehung zwischen den Gegenständen der uns umgebenden Welt und den geistigen Dingen in uns selbst. Ja, die Erkenntnis, dass es sich bei ihnen in der Tat um die gleichen Erscheinungen handelt, wenngleich auf verschiedenen Lebensebenen, veranlasst uns täglich, natürliche und geistige Dinge beim gleichen Namen zu nennen, ihre Eigenschaften mit denselben Ausdrücken zu umschreiben. Wir sprechen zum Beispiel von einem hohen Berg, aber auch von einem hohen Streben, von einem niedrig gelegenen Ort, aber auch von einem niedrigen Beweggrund. Ebenso gebrauchen wir, um ein anderes Beispiel zu nennen, das Wort hart und nennen sowohl einen Stein als auch eine Ausdrucksweise hart. Weitere Beispiele: ein zartes Blatt oder ein zartes Gefühl, ein raues Land oder ein raues Volk, ein warmer Tag oder ein warmes Herz, ein frostiger Winter oder ein frostiger Empfang. Wir sprechen vom Wachstum der Pflanze, aber auch vom Wachsen der Einsicht. Und von beiden sagen wir, dass sie Frucht tragen. Wichtig ist die Feststellung, dass in diesen und allen ähnlichen Fällen das entsprechende Wort zuerst auf die natürlichen Dinge und Eigenschaften angewandt wird, dass es seine klar umrissene Bedeutung von dem erhält, was wir sehen, hören und empfinden, und dass es erst danach gleichsam entlehnt wird. Um auch geistige Gegenstände und Eigenschaften zu umschreiben, von denen wir wahrnehmen, dass sie den natürlichen ähnlich sind. Mit anderen Worten, aus der Natur gewinnen wir jene Eindrücke, die allein uns deutliche Vorstellungen von den geistigen Dingen zu vermitteln vermögen. Sähen und fühlten wir nicht natürliche Höhen und Tiefen, so wären wir auch nicht imstande, uns geistige Erhebungen und Tiefstände zu denken. Setzten wir dieses Studium der Wörter unserer Sprache weiter fort, so fänden wir zweifellos viele, deren ursprüngliche Bedeutung rein natürlich war, heute aber ihren Bezug auf die Natur ganz oder nahezu vollständig verloren haben und nur noch auf geistige oder mentale Erscheinungen angewandt werden. Ein Beispiel für einen solchen Bedeutungswandel ist das Wort inspirieren, zu Deutsch einatmen, einhauchen, eingeben, begeistern. Das zugrunde liegende lateinische Wort spiritus, Geist, hat im allgemeinen Sprachgebrauch seine ursprüngliche Bedeutung von Atem oder Wind nahezu vollständig zugunsten der Bedeutung mentaler bzw. geistiger Kräfte und Erscheinungen eingebüßt. Das Studium der Entsprechungen ist von allergrößter Bedeutung, denn in eben dem Maße, wie wir es lernen, in den Naturerscheinungen deren geistige Ursache und Bedeutung zu sehen, werden wir uns mit Gewinn den Gleichnissen der Bibel zuwenden. Und die ganze Bibel besteht aus Gleichnissen, um darin in derselben Sprache über den Himmel und den Herrn zu lesen. Die Rolle der Autorität übernimmt bei dieser Auslegung des göttlichen Wortes mit Hilfe der Entsprechungen die Offenbarung ihres inneren Sinnes, wie sie uns vom Herrn durch die Schriften Emanuel Swedenborgs vermittelt worden ist. Wir finden darin eine ausführliche Anleitung, wie wir die geistige Bedeutung gewisser Bücher des Wortes und sehr vieler einzelner Bibelstellen zu verstehen haben, sowie direkte Angaben über die Entsprechung vieler Gegenstände, Angaben, die uns eine Hilfe bei der Bemühung um ein Verständnis des geistigen Inhalts all jener Stellen bedeuten, wo die betreffenden Gegenstände erwähnt werden. Eines der wünschenswertesten Ziele des Studiums der Entsprechungen besteht darin, das Missverständnis auszuschalten, die Entsprechungen seien etwas Künstliches und Willkürliches, und stattdessen die lebendige Beziehung sichtbar zu machen, die zwischen den natürlichen und geistigen Dingen besteht und die wir als Entsprechung bezeichnen.